ARD. Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Und wir haben heute wieder ein sehr vielfältiges Programm. Der Startplan der Kinos gibt es eben her, all diese Gegensätze hier aufzugreifen. Da haben wir zum Beispiel eine zauberhafte Komödie mit George Clooney, der sich hier vielleicht durchaus auch wieder selbst spielt, selbst parodiert. Das kann er hervorragend. In dem Film Jay Kelly, möglicherweise auch eine Oscar-Nominierung für ihn mit diesem großen Spaß, den er uns hier schenkt. Komödien haben es ja dann mal schwer bei der Oscar-Nominierung. Oscar-Chancen rechnet sich auch Jordanien aus für den Film Im Schatten des Orangenbaums, eine internationale Produktion, auch Deutschland war dabei. Jordanien hat diesen Film für einen Oscar eingereicht. Auch über dieses Werk werden wir reden. Und in der zweiten Stunde dann werden wir reden über einen neuen Streamingdienst. Da kann man sich fragen, braucht man den überhaupt? Also das werden wir alles diskutieren. Und damit herzlich willkommen zu 2 Stunden Kino im Radio. Hallo allerseits. Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Wir sind mitten in der Oscarsaison und fast jede Woche startet ein Film, der sich Hoffnungen auf eine Nominierung machen kann. So schickt Jordanien das palästinensische Familiendrama Im Schatten des Orangenbaums ins Oscar-Rennen. Regie führte die in New York lebende Palästinenserin Shireen Dabis. Sie spielt auch die Mutter im Film, die uns die Geschichte ihres Sohnes erzählt. Über diesen Film will ich gleich reden mit Anke Lewicki, die ich erstmal herzlich grüße. Hallo Anke.
Hallo Knut.
Und bevor wir über diesen Film reden, lass uns erstmal hineinhören, damit wir so einen Eindruck bekommen von der Stimmung dieses ja sehr emotionalen, großen Familienepos.
Gehen wir lieber nach Hause.
Wieso? Hast du Schiss?
Niemand hätte je geglaubt, dass das passieren würde. Ich werde Ihnen erzählen, wie es angefangen hat.
Ich bin das Meer, in meinen Tiefen liegen Schätze verborgen.
Ja, also Anke, die Handlung setzt ja ein, 1988, wir sind im Westjordanland. Der Film ist aber eben breiter angelegt, wie ich ja schon gesagt habe, ist also ein Familienepos. Was macht die Regisseurin daraus? Also wie baut sie diese Familiengeschichte auf?
Also im Dezember 1987 begann noch die erste Intifada, auch Krieg der Steine genannt, ne? Und wir sehen dann eben 1988, das wird ja zu Beginn eingeblendet, den, ja, wie alt mag nur sein, 18, 19 Jahre alt, er geht mit seinem Freund auf die Straße und bewirft israelische Soldaten mit Steinen. Es gibt eine Demonstration und die Soldaten schießen mit richtiger Munition und nur erleidet eine schwere Kopfverletzung. Und nun hält der Film irgendwie an und Nurs Mutter, die mittlerweile eine ältere Frau ist, erklärt uns, dass man die Geschichte von Nur verstehen könnte, die Wut ihres Sohnes, wenn man eben die Geschichte seines Großvaters kennen würde. Mhm. Und dann springt der Film eben zurück ins Jahr 1948. Nurs Großvater hat eine große Orangenplantage in Jaffa. Und im Zuge der israelischen Unabhängigkeit wird er eben vertrieben. Dann sind wir in den 70er Jahren. Nur ist ein kleiner Junge, der mit seiner Familie und dem Großvater im Westjordanland lebt. Der Alltag ist im Ausnahmezustand mit Ausgangssperren. Und 1988 ist Nur eben ein radikalisierter junger Mann. Und anhand von Nurs Schicksal wird jetzt so ein Geschichtspanorama eben aus palästinensischer Perspektive aufgefächert. Und es wird eben auch gezeigt, wie das Trauma der Vertreibung von Generation zu Generation weitergelebt wird.
Also Anke, du sagst schon völlig zu Recht, die Geschichte wird konsequent erzählt aus der palästinensischen Perspektive. Schon dadurch, dass diese Mutter, eben gespielt von der Regisseurin selbst, die Geschichte ja erzählt, dass sie auch so die Rahmenhandlung quasi bietet. Aber würdest du sagen, dass das, was sie da erzählt und was wir eben auch sehen, so etwas ist wie ein lebendiger Geschichtsunterricht? Es geht ja eben ganz klar über 3 Generationen dieser palästinensischen Familie.
Ja, das würde ich auf alle Fälle sagen. Der Film ist ja sehr klassisch, sehr konventionell erzählt. Es gibt auch immer die dazugehörige Musikuntermalung. Und ich finde die Schauspielerleistung auch ziemlich eindringlich. Also in den Gesichtern ist wirklich die Geschichte so mit eingeschrieben. Der einzige Teil, den ich ein bisschen problematisch finde, ist eben der 1948 spielt. Da frage ich mich, ob die Ästhetik nicht zu sehr ein geschlossenes Geschichtsbild erzeugt. Also es gibt ja 2 Narrative, die Gründung Israels und die Vertreibung der Palästinenser. Und erzählt man von einem Narrativ, sollte auch immer wieder Raum dabei für das andere gelassen werden. Und die Regisseurin setzt mir aber hier zu Beginn auf allzu bekannte Bilder, Konnotation und Assoziation. Also wir sehen Palästinenser hinter Stacheldraht, Nurs Großvater bei der Zwangsarbeit und brutal und rücksichtslos agiert die israelische Armee. Also in diesen Szenen wird die Geschichte der Juden quasi verdrängt. Aber ich finde, dann in den 70er, 80er Jahren kriegt der Film auch nochmal eine andere Tonlage. Wie ist es dir ergangen?
Ging mir ganz genauso. Also ich finde übrigens auch, das ist ganz wichtig, dass wir diese beiden Narrationen auch zusammen sehen, zusammen denken. Das ist die Geschichte so, wie diese Familie sie erlebt hat. Und das kann durchaus auch so stehen erstmal, dass man das auch versteht, was für eine Tragödie es eben für diese Familie war. Das ist Teil der Geschichte. Aber auf der anderen Seite, ich finde es großartig an dem Film, dass es dann nicht mündet in so eine Rhetorik des Hasses, sondern was dann erzählt wird, müssen wir vielleicht auch nicht im Einzelnen erklären, aber erinnert sehr an den ergreifenden Dokumentarfilm Das Herz von Jenin, also eine große humane Tat dieser Frau, dieser Palästinenserin, so wie es im Film ja damals im Dokumentarfilm als wahre Geschichte erzählt wurde. Also da finde ich, nach all dem, was da auch an Schrecklichem, Traurigem erzählt wurde, ist so etwas wie eine Hoffnung da.
Ja, auf alle Fälle. Also in der Trauerarbeit der Eltern nach 1988 wird es ja auch ihren Film, und da liegt wirklich eine Form der Utopie, der Hoffnung und der Menschlichkeit. Ich finde aber auch die Sachen, die in den 70er oder 1988 dann noch spielen, eigentlich ganz gut gezeigt. Also so in der Beiläufigkeit bekommt man eben viel erzählt und es gibt keine Perspektive für die Jugendlichen. Wenn man nur nach Hause will, gibt es eben eine Willkür durch die Ausgangssperre, und wenn Kinder eben 1970 im Westjordanland mit Spielzeugpistolen spielen, spielen sie anders als hier, nicht im Wilden Westen nach, sondern die Realität. Und das sind so diese kleinen Beobachtungen, die doch eine große Wucht entwickeln.
Also im Kino zu sehen, auch eine deutsche Koproduktion, Im Schatten des Orangenbaums, ein Film, den Jordanien ins Oscar-Rennen schickt. Anke, ich danke dir ganz herzlich.
Tschüss, Knut.
Und Action.
Jay Kelly.
Jay Kelly ist ein Held des Kinos.
Jay Kelly.
Was sagen Sie, wenn man Ihnen vorwirft, dass Sie immer nur sich selbst spielen?
Ich finde, was du machst, ist Magie.
Wissen Sie, wie schwer es ist, man selbst zu sein? Versuchen Sie es.
Du machst Filme, das erwartet die Welt von dir.
Ist das Jay Kelly?
Du bist nie allein.
Wirklich? Ich finde, ich bin immer allein.
Ganz offensichtlich geht es in diesem Film um die großen Fragen der Identität. Wer bin ich überhaupt? Was will ich sein? Wie werde ich gesehen? Und in dem Fall ist es eben die Frage eines großen Stars, der von Millionen Menschen gesehen und beurteilt wird. Jay Kelly heißt dieser Film von Noah Baumbach. Und in der Hauptrolle ist ein guter Bekannter zu sehen, ein glamouröser Bekannter, George Clooney nämlich, der uns seit 4 Jahrzehnten auf der Leinwand begleitet. Um das Dasein als Star und Celebrity geht es eben auch in diesem neuen Film. Clooney spielt da einen Filmstar, und damit erstmal hallo, liebe Katja Nicodemus.
Hallo Knut.
Irgendwie spielt er sich ja auch wieder selbst. Jedenfalls hat man immer den Eindruck, dass er von sich selbst erzählt.
Ja, sagen Sie mal so, er spielt ja einen Schauspieler, der einige Parallelen zu George Clooney aufweist. Also Weltstar, Celebrity, eingeladen auf Festivals. Und er wird auf der Straße, in der Öffentlichkeit erkannt. Er ist bekannt wie ein bunter Hund. Und Noah Baumbachs Film, der beginnt ja mit einem Sinnkrise dieses Schauspielers. Also in der Drehpause, da fühlt Jay Kelly plötzlich eine große Leere in sich. Und er überlegt halt, sogar seinen Beruf an den Nagel zu hängen. Für uns würde das bedeuten, eine Welt ohne George Clooney. Keine angenehme Vorstellung. Und ja, und Jay Kelly fragt sich, ob er das Leben vielleicht jenseits der Rollen und Filme verpasst hat. Und ob er seine Kinder verpasst hat. Die Älteste hat sich sogar von ihm abgelöst, weil er als Vater nie da war. Seine jüngere Tochter, die verabschiedet sich, sie will nach Frankreich und Italien reisen, bevor sie aufs College geht. Und dann kommt Jay Kelly auf die grandiose Idee, sie auf dieser Reise zu überraschen. Und außerdem ist ja noch dieses kleine italienische Provinzfestival, das ihm den Preis fürs Lebenswerk überreichen will, passt also alles super. Und es soll ein kleiner Ausflug werden, fast inkognito. Und er setzt sich dann in Bewegung. Du merkst genug, wenn ich an diesen Film denke, ich muss da immer noch drüber lachen. Er setzt sich in Bewegung, wie immer, mit Privatjet, mit Autokonvoi, mit Manager, mit Pressefrau, mit Visagistin. Also so sieht das Leben des Stars aus, der kein Star mehr sein will.
Ja, und Katja, diese Reise des Stars mit seinem Trost, die wird ja immer absurder da in diesem Zug zweiter Klasse zum Beispiel. Es verschwinden ja auch immer mehr Menschen aus seiner Gruppe. Also er wird immer einsamer. Am Schluss ist nur noch der Manager da. Also es ist eine Art Roadmovie, Katja, aber führt dieses Roadmovie auch zu einer Art Selbsterkenntnis des Stars?
Also ich finde schon, weil ich finde ja, George Clooneys Figur hat ja auch als Celebrity-Wesen in dem Film ganz viele Facetten. Also mal hat er ein viel zu breites Lächeln angeknipst, dieses automatische Lächeln, und manchmal sinnierte und seine Augen werden wirklich melancholisch. Und dieser Mensch, dieser Schauspieler, der denkt ja wirklich über sein Leben nach. Er will was verändern, aber kann auch nicht raus aus der Haut des graumelierten Weltstars. Und auf der Reise, da tuscht ihm ja auch jeden Morgen die persönliche Visagistin die Augenbrauen. Das ist ja auch so ein bisschen absurd, aber er braucht das halt. Meine liebste Szene, Knut, weil du eben auch so gesagt hast, dass es auch so ein bisschen absurde Reise ist, die spielt eben in einem Zug. Jay Kelly zwingt seine entnervte Entourage in einen überfüllten, ich glaube, es ist ein französischer Zug, reinzusteigen, weil er echten Menschen begegnen will. Aber die echten Menschen, die wollen ihm gar nicht begegnen, die wollen Autogramme, die wollen Selfies, die starren ihn an. Also diese Reise wird wirklich immer absurder und wie du ja schon sagst, er wird da immer einsamer und immer nachdenklicher.
Katja, nun ist der Film ja auch in den Nebenrollen wirklich fantastisch besetzt. Da haben wir Laura Dern, Adam Sandler, das sind so die beiden Agenten von ihm. Wie würdest du ihre Rollen beschreiben, weil die sind genauso wichtig, finde ich, wie George Clooney selbst?
Ja, also sie sind wirklich, du sagst es, fantastisch. Adam Sandler spielt ja den Manager des Stars und Laura Dern seine Pressefrau. Das sind ja eben diese Frauen, die immer bei uns, wenn wir Interviews führen, ne, im Raum stehen und sagen, wir sollen nicht so lang werden. Und die beiden, die müssen ja Clooney alias Jay Kelly ständig bei Laune halten und bespaßen. Und sie spielen diesen Job großartig, weil man weiß nie, wann ihre Loyalität und Zugeneigtheit nur gespielt ist. Ist eben auch ein Job. Und diese Gratwanderung, finde ich, die gelingt eben Laura Dern und Adam Sandler fantastisch. Und die ist auch berührend, weil der Film schaut ja auch in ihre Abgründe, in ihre Sehnsüchte. Also er beleuchtet auch diese Nebenfiguren im Schatten des Stars.
Katja, jetzt hatte der Film ja in Venedig Premiere und die ersten Kritiken, die ich damals so gehört habe, waren ja eher so flau. Also irgendwie wäre der Film doch recht oberflächlich. Ich habe das jetzt gar nicht so empfunden. Ich habe ihn jetzt erst gesehen und fand, dass er sehr ernste Themen auf heitere Weise behandelt, ohne die jetzt kleinzureden. Das ist eine Lebenskrise, die man irgendwie auch nachvollziehen kann.
Ja, ich habe die Kritik ehrlich gesagt auch nicht verstanden, weil wir wären doch glücklich, wenn das deutsche Kino so eine Komödie hinkriegen würde über einen Star. Und das Drehbuch von Noah Baumbach und Emily Mortimer, das ist ja wirklich George Clooney auf den Leib geschrieben und doch sehr vielschichtig, du hast es schon gesagt. Einerseits geht es wirklich um die Hyperrealität eines Stars, die ja sehr unterhaltsam anzuschauen ist. Und andererseits ist dieser Star eben ein Mensch, der sich Fragen stellt, die sich viele Menschen stellen. Wir doch auch, Knut, oder? Wer sind wir? Was bleibt von uns? Was wollen wir noch im Leben?
Das ist eben genau diese Frage. Und er wünscht sich meiner Meinung nach sowas wie einen zweiten Take für sein ganzes Leben, eine zweite Chance. Aber die gibt es eben nicht. Das Leben ist ein One-Taker, wie man so schön sagt. Auch daran erinnert uns dieser schöne, sehr melancholische und sehr witzige Film für uns gesehen von Katja Nikodemus. Ich danke dir sehr, Katja.
Gerne.
Ist gar nicht so lange her, da gab es Wicked 1, könnte man den Film jetzt nennen, dieses große Epos, die Vorgeschichte vom Zauberer von Oz und eben von der Hexe. Dieser Film war ein Riesenerfolg, also es gab wahnsinnig viele Oscar-Nominierungen und natürlich vor allem Einspielergebnisse, die alle Rekorde gebrochen haben. Über diesen Film wollen wir jetzt nicht reden, sondern über die Fortsetzung. Wicked 2, lohnt sich dieser Film? Das werden wir gleich hier bereden. Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Jetzt also wollen wir reden über die Fortsetzung eines Films, der im vergangenen Jahr Rekorde gebrochen hat. Über 750 Millionen Dollar hat die Musical-Verfilmung Wicked eingespielt. 10 Oscar-Nominierungen gab es für den Cast und Crew. Dabei hat der Film mir gar nicht so richtig gefallen und noch weniger meiner Kollegin Anna Wonder, die ich erstmal herzlich grüße. Hallo Anna.
Hallo lieber Knut.
Todesmutig bist du ja trotzdem jetzt in Wicked Teil 2 gegangen. Ich habe ihn noch nicht gesehen, bin jetzt sehr gespannt, was du erzählst. Anna, hast du deine Entscheidung bereut, dir Wicked 2 anzusehen?
Ich bin von mir selbst wirklich überrascht. Ich liebe Musicals, aber mit Wicked letztes Jahr, da konnte ich wirklich so überhaupt nichts anfangen. Mittlerweile habe ich eine Vermutung, woran das gelegen haben könnte. Ich habe den Film damals, glaube ich, ähnlich wie du auf Deutsch geguckt und fand es sehr befremdlich, dass Ariana Grande zum Beispiel gleich zu Beginn aus einer Seifenblase stieg, eine Treppe runterging, anfing zu singen und ungefähr 10 Sekunden später dann auch die deutsche Synchronstimme gesungen hat. Das Bild passte absolut nicht zur Musik. Wicked Teil 2 habe ich, zum Glück muss ich sagen, jetzt auf Englisch sehen können und habe mich erwischt, wie ich in der Pressevorführung mit in den Szenenapplaus eingefallen bin, den es mitunter nach den Musical-Nummern gab, weil das dann doch sehr mitreißend war.
Lass uns erstmal über die Handlung reden, Anna. Also es ist natürlich eine filmische Adaption des Broadway-Klassikers Wicked, der die Vorgeschichte vom Zauberer von Oz erzählt, die Vorgeschichte der bösen Hexe des Westens. Teil 1 war, fand ich, von der Handlung her ziemlich mau. Er hat quasi ja nur den Grundstein gelegt für die komplizierte Freundschaft der beiden. Gibt es diesmal mehr?
Ja, Wicked war in vielerlei Hinsicht wirklich nur die Exposition. Er hat ja mit einem Kracher geendet, Defying Gravity. In Teil 2 geht's direkt mit einem Kracher los, dem Bau der gelben Backsteinstraße in Ost. Das kann man schon auch als Kommentar auf Sklavenarbeit lesen. Da steckt viel mehr Brisanz und Aktualität drin, als es noch im ersten Teil gab. Und die beiden einstigen Freundinnen, Elphaba und Glinda, die leben ganz unterschiedliche Leben, Glinda in ihrer Glitzerwelt in der Smaragdstadt, als öffentliche Figur, so eine Art Vorzeigeprinzessin oder auch pinkfarbene Propagandamaschine, kurz vor der Vermählung mit ihrem Prinzen, der das alles irgendwie über sich ergehen lässt. Dann gibt's die böse Hexe des Westens, Elphaba im Exil, die setzt sich von dort für die Rechte der Tiere ein und für die Unterdrückten, die will eigentlich mit dem Zauberer von Oz abrechnen und verübt immer wieder Anschläge. Und Glinda versteht langsam, dass sie auf der falschen Seite steht und die beiden versuchen sich immer wieder anzunähern.
Geht es dir gut?
Ich komme zurecht. Ich wollte dich gern mal wiedersehen.
Das bedeutet mir viel, Elfie. Aber wenn ich jemand erblicklichen sollte...
Ich weiß. Ich weiß. Ich bin nie hier gewesen. Du hast mich nie gesehen. Hast du verstanden?
Nein, ich verkrafte das nicht mehr. Ich bringe dich jetzt zum Zauberer.
Auf gar keinen Fall.
Doch.
Nein, das betrifft den Zauberer und mich.
Das verstehe ich ja, aber vertrau mir doch bitte. Ich kann wirklich gut mit ihm. Vielleicht kann ich helfen, das Problem zu lösen.
Das geht natürlich nur mit dem üblichen Zickenkrieg, aber das hat mich weniger genervt, als es noch im ersten Teil der Fall war.
Und sieht das Ganze immer noch so quietschbunt aus?
Es ist wieder so, als hätte man das Highschool-Musical mit Hogwarts gepaart und durch einen Süßigkeitenladen gezogen, aber es ist nicht mehr ganz so knallig. Die faschistischen Züge der Geschichte, die spiegeln sich dann auch in der Optik der Smaragdstadt wieder, je weiter die Geschichte vorangeht. Es gibt die Vertreibung der Tiere, die Munchkins bekommen Reiseverbot und werden unterdrückt. Es gibt Propagandaplakate, wirklich dunkle Wolken am Himmel. Nebenbei werden auch noch immer wieder Figuren vom Zauberer von Oz eingeführt für einen flüssigeren Übergang. Das ist kitschig alles, aber ich habe es in seiner Pinkheit einfach akzeptiert.
Anna, du hast jetzt die Musik schon angesprochen und die können das ja wirklich. Haben die dann jetzt hier etwas besser zueinander gefunden? Das war im ersten Teil auch ein Schwachpunkt, fand ich.
Die Chemie der beiden, die stimmt. Trotz des Zickenkrieges, gerade bei Grande hatte ich das Gefühl, dass sie mehr in der Schauspielrolle angekommen ist, vor allem auch musikalisch. Und großen Spaß habe ich an Jonathan Bailey gefunden, der in seiner Rolle als Schönling mit perfekter Haartolle wirklich aufgeht und auch ein umwerfendes Duett mit ihr hinlegt. Die deutsche Version, die erspare ich dir und ich bin selbst überrascht, wie wonderful ich das alles fand.
Na Anna, das ist auch mal schön, dass sich das auch gelohnt hat, dass du dir dieses lange Werk angesehen hast. Wicked Teil 2 ist jetzt also seit Donnerstag in den Kinos. Dir herzlichen Dank.
Hab ein schönes Wochenende, lieber Knut.
Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Ja, ich habe manchmal so das Gefühl, dass wir hier so auf so einem Rettungsboot sind, vielleicht so ein Floß. Also wir machen auf ganz traditionelle Weise seit vielen Jahren ja eben Kinojournalismus, reden über Filme, wollen ihnen die Filme nahe bringen. Natürlich gibt es inzwischen viele andere und auch absolut wichtige Möglichkeiten, sich über Film auseinanderzusetzen, Film auch wahrzunehmen. Und wir stellen uns natürlich auch darauf ein, reden ja auch über Serien, reden auch über Streamingfilme. Aber jetzt geht es gleich um ein Projekt, das so umfassend ist, dass ich manchmal denke, vielleicht wird hier auch schon doch neu definiert für die Zukunft, wie unser Umgang sein wird mit Kino, mit Filmen. Das werden wir alles gleich bereden können, denn es gibt, ich nenne es mal ganz einfach, eine neue Plattform, ist viel zu einfach formuliert, mir schon klar, Neue Visionen Plus, und darüber wollen wir gleich reden in dieser zweiten Stunde. Außerdem laden wir Sie herzlich ein zu einem der schönsten Festivals in Berlin, fängt nämlich nächste Woche dann an, zum 20. Mal übrigens schon Around the World in 14 Films. Und damit herzlich willkommen in der zweiten Runde von 12 Uhr mittags, noch immer eine Sendung für Leute, die mehr vom Kino wissen wollen. Radio 1 vor mittags, das Filmmagazin Neue Vision ist einer der erfolgreichsten Independent Arthouse Verleiher in Deutschland mit vielen großen Hits, die die Menschen wirklich massenweise ins Kino ziehen. Und denk mal so, der aktuelle Erfolg ist natürlich gerade In die Sonne schauen mit immer noch Oscar-Chancen. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Ich drücke die Daumen auf jeden Fall. Aber Neue Vision ist auch noch viel, viel mehr. Und ich habe so das Gefühl, das läuft jetzt gerade so in unterschiedlichste Richtungen. Also Neue Vision versucht sich selbst natürlich auch neu aufzustellen, neu zu definieren, aber eben auch neue Zugänge zu eröffnen. Und dafür gibt es jetzt eben also die Plattform Neue Vision Plus. Und ich gebe auch zu, das ist so vielfältig und da sind so viele Elemente drin, dass ich jetzt sehr dankbar bin, dass wir das mal auch für mich sortieren können. Ich begrüße erstmal ganz herzlich die beiden Geschäftsführer von Neue Vision, Silvia Müller und Thorsten Frese. Schön, dass ihr da seid. Hallo, hallo.
Vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank für die Einladung.
Also ich fasse das mal zusammen. Also wir haben eine neue Bar, Buñuel. Ich war noch nicht mal da übrigens, aber werde ich mal irgendwann tun. Ja, hat noch nicht geklappt. In Mitte. Wir haben sogar Klamotten von Neue Vision. Und wir haben, was sicherlich das Wichtigste Wichtigste ist eben diese neue Plattform. Woher kommt das eigentlich, auch diese Umtriebigkeit? Man hat doch normalerweise, wenn man einen Film rausbringt, ich glaube, das weiß ich ganz gut, wahnsinnig viel zu tun und ganz viele Konflikte zu bewältigen und viele, viele andere Dinge. Also ihr seid jetzt auch kein Riesenkonzern mit wahnsinnig vielen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Warum also sozusagen dieser Wille, sich auch auf anderen Feldern auszuprobieren und sich da auch auszubreiten?
Naja, das hat viel damit zu tun, dass wir einfach sehr gerne erfolgreich sind. Und dass wir über die letzten Jahre beobachtet haben, dass uns an vielen Stellen auch die Hände gebunden sind. Und dass, wenn wir auf einem Niveau weiterarbeiten wollen, das wir gut finden und auf dem wir gerne bleiben wollen, dass wir uns nach anderen Wegen umschauen müssen. Und das bezieht sich einerseits auf so ganz praktische Erwägungen. Wie planen wir unsere Filmpremieren? Wie planen wir unsere Presse- und PR-Veranstaltungen? Und gefällt uns das auf die Dauer, da auch abhängig zu sein von Dritten und Partnern und externen Dienstleistern und so weiter? Und andererseits, wie schaffen wir es, auf einer, sagen wir mal, medialen, öffentlichen Ebene mehr Raum einzunehmen oder beziehungsweise auch ein gewisses Territorium weiterhin zu behaupten, das wir brauchen, um unsere Filme erfolgreich im Kino zu starten? Und da beobachten wir einfach seit vielen Jahren, wie sich das entwickelt und haben festgestellt, dass es seit den 2020er Jahren, seit Corona natürlich, deutlich im Abschwung ist, ja, und dass gerade die Öffentlichkeit für Filme, für Kinofilme insbesondere, total reduziert ist und wir aber diese Öffentlichkeit einfach brauchen. Wir brauchen Film als einen kontextualisierbaren Diskurs, wir brauchen eine Debatte über Filme, wir brauchen Diskussionen über Filme und das braucht eine Größenordnung, die einfach nur über 3 Rezensionen in Tageszeitungen nicht zu erreichen ist. Das bringt uns dazu, über andere Räume, über andere Kanäle nachzudenken, um genau diesen Effekt herzustellen.
Ja, aber da frage ich natürlich sofort nach und nehme jetzt gar nicht das Radio mit dazu, das Fernsehen, sondern eben Feuilleton galt ja jahrelang, jahrzehntelang als das Wichtigste. Also ich habe eine Rezension in der FAZ, das läuft super. Dass das sich verändert, ist mir klar. Aber auf der anderen Seite haben wir doch das Riesenfeld von Social Media. Und wir haben ja auch sehr, sehr gute Leute, finde ich, auch auf YouTube, die Filme besprechen, wo ich dann auch wirklich denke, toll, das ist schon auch eine neue Generation mit einem auch analytischen Blick. Also das gibt's doch alles. Warum nutzt man das dann nicht einfach weiter oder baut es aus?
Naja, wir nutzen es ja auch. Also wir nutzen es eigentlich ziemlich gut und haben das in den letzten 10, 15 Jahren eigentlich auch, sagen wir mal, hat sich unser Verleih gegenüber anderen eigentlich auch gut getan im Vergleich. Man muss aber auch sagen, dass wir, solange das Feuilleton diese Macht hatte, haben wir es natürlich oftmals verflucht. Ja? Da gibt es ja diese schöne Szene in Birdman, wo er zu der Journalistin geht und sagt, jetzt ist mir das irgendwie auch langsam egal, was du schreibst. Ja? Und die Momente hatten wir auch. Aber trotzdem war es natürlich so, dass das Feuilleton eine Durchlässigkeit auch für unabhängige Filme geboten hat. Und das ist deutlich reduziert. Ja, der Platz in den Zeitungen für Kinofilme ist deutlich weniger. Wir würden einerseits natürlich nostalgisch diese Zeit zurückhaben wollen. Wir haben das über 10 Jahre gut mit Social Media überbrücken können. Aber wer sich mit Social Media ein bisschen auskennt, merkt, dass die Reichweiten reduziert werden. Dass immer mehr auch wie ein Wettrüsten in Boostings, also in bezahlte Reichweite geht, aber selbst die wird reduziert. Und wir sind natürlich dabei, auch Alternativen dafür zu suchen. Und das, was wir jetzt gerade machen, um das aus Marketingsprache zu erklären, ist im Grunde genommen klassisches Label-Building. Wir haben gemerkt in den letzten 10 Jahren, dass viel mehr Leute mit Neue Vision das anfangen können. Also die kennen unseren Trailer oder können zwischen Filme zuordnen, dass wir sie rausgebracht haben. Liegt vielleicht auch daran, dass wir manchmal Plakate in gewisse Ähnlichkeit haben oder unsere Trailer, wie auch immer. Aber wir wollen versuchen, indem wir im Grunde genommen klassisch die Marke Neue Vision stärken, Publikum auch direkt zu erreichen, weil wir weniger abhängig sein wollen von den Social Media Plattformen. Und das ist ein großes Thema, was natürlich viele Leute in der Branche umtreibt. Und wir versuchen da Lösungen für uns zu finden, weil wir wollen Menschen direkt erreichen. Zumal es zunehmend fraglich ist, bei den Social Media Plattformen, wem gibt man das Geld am Ende? Ja, da hat sich auch ein politischer Wandel vollzogen und jeder Euro tut dort weh, ja, den wir ausgeben. Und das ist auch ein Punkt, den wir versuchen wollen, anders zu lösen.
Also wenn ich es richtig verstehe, ist es auch der Versuch zu sagen, wie es ganz früher mal war in den 30er, 40er Jahren, ich gehe in einen MGM-Film, nicht, oder gehe zu Universal. Das war ja früher wirklich so, oder UFA, ne? Da gab es ja einige Kinos. Niemand geht doch jetzt ganz bewusst in einen Neue Vision-Film oder einen Konstantin-Film oder einen Piffel-Film oder so. Nicht, dass man sagt, ich schau mal, wer hat den im Verleih oder wer hat den produziert, ich gehe dann da rein. Aber letztlich wollt ihr das. Ist das so die Zielmarke.
Da unterschätzt du, wie viele Leute das sind. Also wir kriegen halt oftmals mit, auch in Gesprächen, dass Leute sagen, ach, das ist ja ein Film von Neue Visionen. Also wir haben auch öfter wirklich ungelogen Situationen, wo Leute sagen, ich gucke mir mal auf die Webseite, was sie rausbringen, und dann gucke ich mir ihre Filme an. Ja, das gibt's wirklich. Vielleicht viel weniger, als wir uns wünschen würden. Da wollen wir auch dran arbeiten, aber mehr Leute wissen, was wir so machen und finden vielleicht nicht jeden Film von uns gut, aber sagen wir mal diese Linie von Filmen, die wir rausbringen, schon interessant und sagen sie zumindest, da ist kein Flop dabei, da ist nichts dabei, was mich dann wirklich so doll ärgert, dass ich, ja, sondern die finden es schon, sagen wir mal, ausreichend kuratiert, dass sie sagen, da ist, da eine neue Vision draufsteht, dann ist da ein gewisser Anspruch mit verbunden und auch eine gewisse Qualität, die sie gerne gucken.
Und dazu, entschuldige, ja. Dazu muss man ja auch sagen, dass Neue Vision Plus ja auch nicht exklusiv auf Neue Vision reduziert ist. Da gibt es ja sehr, sehr viele Filme auch von anderen Verleihern. Das hat mit der Entwicklung und der Entstehung von Neue Vision Plus zu tun, das ja hervorgeht aus einer anderen Plattform. Und dort sind wahnsinnig viele Filme von anderen Arthouse-Verleihern in Deutschland zu finden und das wird auch weiterhin so sein.
Also es ist gut, Movies kann man auch mal sagen, genau. Also, wann sich schöner, großer Stock ist an Arthouse-Filmen. Wie das genau jetzt präsentiert wird, was da genau passieren wird, das bereden wir gleich.
Hey girl, come inside.
Neue Vision Plus, also eine große neue Plattform, über die wir noch jetzt im Einzelnen gar nicht geredet haben, sondern sozusagen erstmal über das Vorfeld. Thorsten Frese und Silvia Müller sind bei uns Geschäftsführer von Neue Vision Plus. Und jetzt können wir das auch wirklich mal erklären. Also es gibt zum einen, ich glaube, etwa 500 Filme, nicht? Die kommen eben von Good Movies, was ja auch eine sehr beliebte Plattform war. Und es gibt ja auch ganz andere tolle Plattformen wie Mubi zum Beispiel, die ja auch kuratierte Reihen anbieten. Also deshalb müsstet ihr jetzt mal erklären, was ist jetzt das Besondere an Neue Vision Plus, auch im Vergleich zu ja bereits existierenden Arthouse-Plattformen.
Also zum einen ist es so, dass wir, glaube ich, neben den harten Arthouse-Filmen auch mehr Crossover haben. Also wir haben mehr Filme, wir haben auch mehr Komödien einfach drin. Ja? Wir haben mehr französisches Kino, wir haben unterschiedliche Art von Filmen. Man kann sich einerseits den klassischen Arthouse-Film angucken, man kann sich auch die ganze Schwere geben am Abend. Mhm. Man kann aber auch Sachen gucken, wo man lachen kann. Das unterscheidet uns von einigen von den Plattformen schon. Und das Weitere ist halt so, dass wir es ergänzen mit, wir nennen es jetzt mal im weitesten Sinne Infotainment. Ja, dass wir halt auch Sendungen haben, die im Unterschied mehr zum Fernsehen auch sich mehr Zeit nehmen, wo wir halt Sendungen haben, die auch mal 2 Stunden lang gehen können und bestimmte Themen tiefer untersuchen und in Interviewform oder in Form von Vorträgen und damit halt doch auch, sagen wir, ein anderes Angebot geschaffen haben, wo man auch länger bleiben kann, einfach ganz banal. Und wenn man einen Film gesehen hat, will man vielleicht nicht gleich als nächstes einen Film gucken, sondern bleibt aber noch ein bisschen hängen und guckt sich dann halt eine Sendung an, die inhaltlich ist zum Thema Architektur oder Ökonomie oder eben jetzt eine neue Sendung der Kinokompass über neue Filme und so weiter.
Also da gleich ein Beispiel zu nehmen, Rüdiger Sussland, sehr geschätzter Kollege, der auch sehr eloquent ist und sehr meinungsfreudig ist, also der ideale Mann, finde ich schon, für diese Plattform. Dann diskutiert dann eben mit Filmemachern, da gibt es jetzt schon In die Sonne schauen mit Mascha Schelinski. Ist das jetzt auch die Bedingung? Ich weiß, Netflix hat das eine Weile auch versucht, sowas mal zu machen. Da waren wirklich nur ihre eigenen Filme im Gespräch und ich finde, das ja, schränkt dann das kritische Potenzial schon logischerweise ein. Also wie ist da euer Ansatz?
Nee, also das soll auch in dieser Hinsicht auf gar keinen Fall eingeschränkt sein, dass es nur um Neue Vision Filme geht. Und das gerade das Format im Reich der Bilder ist auch eines, was sich nicht zwingend nur auf aktuelle Kinostarts bezieht, sondern wir wollen auch ein Fenster öffnen zu filmwissenschaftlichen, filmhistorischen Auseinandersetzungen. Es gibt jetzt eine Folge, in der er über den Weißen Hai spricht, in der er die Frankenstein-Filmgeschichte kontextualisiert. Und das ist uns total wichtig, dass wir diese Art von Diskussion über Filmgeschichte und Filmkultur auch in ihrer ganzen historischen Relevanz deutlich machen und dass das eben nicht einfach nur ein Konsumprodukt ist, was jeden Donnerstag irgendwie neu aufgefrischt wird und ins Schaufenster gestellt wird. Also das ist losgelöst von den Neue Visionen Herausbringungen. In jedem Fall. Das Gleiche gilt auch für den Kinokompass. Also das ist ein, sagen wir, relativ normales Rezensions-Podcast-Format, in dem es um aktuelle Filme geht, die von allen möglichen Verleihern kommen. Ja.
Nur zu ergänzen, was das Interessante auch bei Rüdigers Sendung ist, es ist ja nicht vor dem Kinostart als Bewerbung der Kinofilme gedacht, sondern die Beiträge kommen oftmals 3 oder 4 Wochen nach dem Kinostart. Jetzt zum Beispiel eben In die Sonne schauen oder Rote Sterne übers Feld, wo es uns auch eher darum geht, dass die Menschen, nachdem sie im Kino waren, nochmal eine Möglichkeit haben, den Film nochmal anders zu verstehen. Auch in der Länge, wie dieses Gespräch ist. Und einige von den Filmen brauchen das auch manchmal, dass man nochmal ein bisschen tiefer gehen kann.
Und das ist ein Privileg vom Podcast zum Beispiel, weil das natürlich weder im Radio noch im Fernsehen so ausführlich geht. Ganz klar, also das ist der Kontext, in dem du gesprochen hast, Silvia. Es gibt aber, du hast es auch schon gesagt, Thorsten, auch so Sachen, auch eine sehr geschätzte Kollegin, Christina Bülow, die eben reden wird über Architektur, über Räume. Eine Küchensendung gibt es schon oder was angedacht zumindest. Da frage ich mich doch, seid ihr da nicht doch sehr weit weg von der Kernkompetenz eines Filmverleihs?
Da sind wir definitiv ganz weit weg von, aber das ist auch für uns tatsächlich noch wirklich Zukunftsmusik und das ist uns auch total bewusst, dass wir da im Moment etwas übers Ziel hinausschießen und uns da auch noch konsolidieren müssen und wir werden halt gucken, wie wir jetzt mit den aktuell produzierten Formaten erstmal umgehen und abwarten, wie sich das, wie das anläuft, wie das aufgenommen wird, wie das Feedback ist. Auch das ist natürlich ein großer Vorteil davon, dass man dann direkt auch mit dem Publikum kommunizieren kann. Als wir vor zwei, drei Jahren ungefähr das erste Mal über Neue Vision Plus nachgedacht haben, einen riesigen Pool an möglichen Formaten uns überlegt. Das hat aber alles den Status eines Brainstormings. Ja, also und das ist gerade in Bezug auf Küchen oder Kochsendungen oder so, das ist alles noch in weiter Ferne.
Aber ja. Architektur gibt es aber schon. Also das ist
genau, das Architekturformat heißt Räume zum Leben. Das ist auch, also Architektur klingt so ein bisschen elitär. Uns ist aber schon extrem wichtig, dass wir, wie Thorsten schon gesagt hat, dass wir einen Kanal oder eine Plattform haben, auf der man auch einfach sich unterhalten lassen kann. Es ist halt Infotainment im wahrsten Sinne des Wortes. Und diese Diskussion, die Christina Bülow führt, die sind natürlich sehr anspruchsvoll und sie möchte auch wirklich seriöse Auseinandersetzungen zu den Themen haben. Aber es gibt auch für jeden, der sich privat überlegt, ein Bauvorhaben zu starten, total praktische Tipps und Hinweise und Erfahrungsberichte von den Profis, die damit zu tun haben.
Also die Konsequenz ist, irgendwann wird Neue Vision dann eben auch noch ein Bauunternehmen machen und vielleicht dann die Kinos selber bauen, in denen eure Filme laufen können. Es gibt auch eine Kindersparte, auch ganz wichtig, dass über Kinderfilm-Diskussionen möglich wären. Aber eine Frage kann ich euch nicht ersparen und das beschäftigt mich wirklich sehr, weil wir haben ja zum Beispiel jetzt gerade Jay Kelly auch in dieser Sendung. Also Netflix-Film, der nur relativ kurz im Kino läuft und wir wissen auch, warum er da läuft, damit er eine Oscar-Chance hat und dann auf Netflix auch gleich gezeigt wird irgendwann. Also die Frage ist eben, ob ihr euch nicht selbst auch als Kinoleute, denn das seid ihr doch vom Ursprung her, das eigene Wasser sozusagen abgrabt.
Auf gar keinen Fall.
Nein, aber das ist ja so, wie das ist ja, liegt ja in der Autonomie derjenigen, die die Sendung machen. Und weil du ja vorher gefragt hast, wie weit ist es sozusagen ein verlängerter Arm und Neue Vision, daran siehst du es, dass es nicht ist, weil wenn Rüdiger gerne über das Thema sprechen möchte, dann werden wir es akzeptieren. Ja, wir hätten wahrscheinlich das Thema selber nicht ausgesucht, aber das ist dann so. Ja, und das müssen wir auch zulassen können, dass bestimmte Sachen halt drin sind, die jetzt nicht meine oberste Priorität sind. Andere Sachen sind uns wichtiger. Es ist uns eher wichtiger zum Beispiel, dass wir uns vom Fernsehen dabei unterscheiden, dass zum Beispiel, wie die Leute daherkommen. Ja? Also nicht alle Leute nur schön sein müssen. Auch nicht alle Leute nur in diesen geübten, typischen Sätzen, wie heutzutage Interviews gemacht werden, stattfinden. Ja? Sondern eben auch mal länger sein kann, auch mal Unsicherheiten rüberkommen kann, auch mal eine Frage dreimal, weil man es eben nicht verstanden hat, kommen kann und es nicht peinlich ist, sondern man eben nochmal nachfragen kann. Weil es geht vielen anderen Menschen die Zukunft genauso. Ja, und das, glaube ich, müssen wir auch akzeptieren. Und dann ist es natürlich so, dass nicht jede Fresse cool aussieht, sondern eben so ist, wie Menschen sind. Und das ist uns eher wichtiger.
Und was vielleicht noch ganz wichtig ist, wo kann man es überhaupt dann sehen? Also was sind so die Bezugsmöglichkeiten?
Also Neue Vision Plus gibt es ganz klassisch als eine Website. Unter plus.neuvision.de kann man das aufrufen und abonnieren. Kostet 4 € im Monat. Das gibt es auch als Zusatzkanal bei Amazon. Und es gibt auch eine eigene App, die man über jeden App-Dienstleister beziehen kann. Genau.
Neue Vision Plus jetzt also am Start. Ist alles schon da. Man kann sich das alles ansehen, worüber wir gerade gesprochen haben. Thorsten Friese und Silvia Müller waren bei uns. Erstmal herzlichen Glückwunsch übrigens noch zum Start. Wie nennt man sowas dann? Zum Streaming-Start? Launch. Genau, zum Launch. Schön, dass ihr da wart. Neue Vision jetzt also auch mit einer eigenen Plattform. Dankeschön.
Danke dir.
Vielen Dank.
Und zum Schluss wollen wir Sie einladen zu einem der schönsten Berliner Festivals. Ein Festival, das weltumspannt ist, das mit hervorragenden Gästen aufwarten kann, aber auch mit hervorragenden Paten und Patinnen. Also ein sehr persönliches Festival. Und einer der Hauptpaten ist natürlich der Chef höchstpersönlich, der für jedes einzelne Filmkunstwerk brennt. Gleich bei mir im Gespräch, der Chef von Around the World in 14 Films, beginnt nächste Woche. Bernhard Kahl ist gleich bei uns. Around the World in 14 Films. Am 28., also am kommenden Freitag geht es los, läuft dann bis zum 6. Dezember. Und es ist nicht irgendeine Ausgabe, es ist die 20. Es ist also wirklich erreicht worden, dieses großartige Jubiläum. Begrüße erstmal ganz herzlich Bernhard Kahl.
Hallo.
Der von Anfang an die Seele dieses Festivals ist, Bernhard. Und ich habe es vorhin schon mal kurz gesagt, eigentlich auch so der Hauptpate. Neben allen anderen Paten bist du der Pate für alle Filme, die da laufen. Alle liegen dir am Herzen. Alle wählst du ja mit viel Bedacht aus. Und das können wir den Leuten vielleicht doch nochmal erklären, gerade jetzt zum 20. Geburtstag, also was so das Grundprinzip der Auswahl ist. Es ist schon immer auch eine sehr persönliche Auswahl.
Ja, also es ist natürlich ein ganz klar Best-of der aus meiner Sicht wichtigsten Filmfestivals der Welt. Aus Cannes, Venedig, Locarno, Sundance. San Sebastian spielt manchmal noch eine kleine Rolle und die Berlinale wäre da dabei, aber natürlich wiederholen wir die Berlinale nicht, außer wir haben ein Special. Insofern ist das schon mal der Aufhänger, dass es tatsächlich die Filme sind, die dort laufen. Wenn woanders tolle Filme laufen würden, auf diesem Niveau, und ich besuche auch die anderen Festivals von Rotterdam bis Tallinn.
Du bist nur unterwegs,
ich weiß. Dann würden die auch dort stattfinden. Aber es ist tatsächlich so, dass doch kann meist zu die Hälfte stellt und ein weiteres gutes Drittel aus Venedig kommt. Locarno hat noch ein paar Specials dabei, meistens, und aus Sundance kommt dann noch ein, zwei Filme dazu. Und es ist, wie man ja auch schon gehört hat, es ist eine künstlerische Weltreise, auch politisch und kulturell natürlich, aber es ist auch eine künstlerische Weltreise. Also wir entscheiden uns für die Filme, die wir für künstlerisch absolut herausragend halten, für politisch wichtig, aber die natürlich auch tatsächlich eine Rolle spielen im internationalen Filmgeschehen, im künstlerischen Sinne, der ist wichtig irgendwie, weil sie irgendwelche Preise gewonnen haben, aber tatsächlich gewinnen viele natürlich davon Preise. Das liegt ja in der Natur der Sache.
Und das ist innovative Filmkunst, das ist ein Kino, das die Leute anzieht. Du hast eine treue Fangemeinde inzwischen natürlich auch aufgebaut in diesen 20 Jahren, und das muss man auch nochmal deutlich sagen, es sind Filme, die eben hier noch nicht im Kino waren. Also das sind immer dann die ersten Chancen, diese Filme zu sehen. Da ist die große Frage natürlich in diesem Jubiläumsjahr, womit beginnt man? Was ist der Einstiegsfilm dann?
Ja, der Einstiegsfilm ist tatsächlich ein Film, über den man schwer streiten kann, glaube ich, Sentimental Value von Joachim Trier mit Stellan Skarsgård, Renate Reinswe und Elle Fanning. Ein Film, der jetzt auch, das ist nicht der Grund, aber nicht zufällig für 5 European Film Awards nominiert ist, in dem Stellan Skarsgård eine der Rollen seines Lebens spielt, und er hat schon viele Rollen seines Lebens gespielt, aber es ist ein Film über das Filmemachen, es ist ein Film über KünstlerInnen, es ist ein Familienfilm und er erfüllt beides. Er kann ein großes, weites Publikum erreichen, wird er auch. Und er ist natürlich gleichzeitig eine Auseinandersetzung auch von KünstlerInnen innerhalb einer Familie. Den Inhalt werden wir jetzt nicht paraphrasieren.
Vater-Tochter-Geschichte,
Joachim kann man Trier sagen. Haben wir im Prinzip alles über die Jahre gezeigt, seit Oslo, seinem wichtigen ersten Film. Oslo, 31. August. Insofern kommt da alles zusammen für ein Opening. Und mit einer tollen Patin noch präsentiert, aber da sprechen wir ja gleich drüber.
Sentimental Value, also für mich auch einer der schönsten Filme in Cannes. Auch das Haus, das ist auch die Geschichte dieses Hauses, das erzählt ja quasi auch alles nochmal mit auf dieser baulichen Ebene. Wirklich ganz, ganz großartig. Du hast viele schöne Filme, wir können auch nicht alle nennen, wollen wir auch gar nicht, aber siehst du vielleicht wiederum, es ist auch ein Spiegel des Weltkinos eben, nicht? Also da sieht man auch in Cannes oder Venedig, Berlin, ja, bestimmte Tendenzen. Man sieht, wie sich bestimmte Erzählweisen nach vorne schieben, vielleicht auch bestimmte Themen, also Themen wie zum Beispiel innerfamiliäre Konflikte, sehr intime Konflikte, die aber doch wiederum Welt spiegeln. Das ist ja auch ein Weltfestival.
Ja, also es ist natürlich das Individuum in der Welt auf der Suche nach seiner eigenen Identität. Ja. Also es ist tatsächlich so, ich bin ja auch Kurator beim Filmfest München und werde da auch immer gefragt, und es ist in diesem Jahr tatsächlich so eindeutig, dass Familiengeschichten eine ganz große Rolle spielen. Und dieses Wo stehe ich, und dass alle Filme, ich sag mal, im Verdacht sind, dass sie in der Corona-Zeit auch gedacht worden sind, ist ja klar.
Die klaustrophobische Grundsituation.
Absolut. Das ist dann auch eine Figur wie Magellan, die über die Weltmeere segelt und auch nach seiner eigenen Befreiung sucht, von Love, Diaz, ein fantastischer Film, auch aus Cannes. Oder eben so eine Familiengeschichte, über die wir jetzt sprachen, oder eine Geschichte, die in Afrika spielt, ein portugiesischer Entwicklungshelfer. I Only Rest in the Storm, 3 Stunden 40, einer der Filme des Jahres, für den man wirklich einfach auch so ein Festival braucht, weil den jetzt am Nachmittag verloren in irgendeinem Kino allein zu sehen und auch schon gar nicht zu wissen, was das ist. Also solche verschiedene Stimmen von rund um den Erdball, die auch dann rund um den Erdball spielen und Menschen, die dort tatsächlich sich selber suchen und meistens nicht finden.
Sind hätten wir zumindest einen thematischen Überblick schon mal und wie das aufgebaut ist in diesem Jahr und wen du erwartest, das bereden wir gleich. Die 20. Ausgabe von Around the World in 14 Films beginnt am kommenden Freitag. Also jetzt kann man schon anfangen, mal sich Karten zu besorgen, gleich nach diesem Gespräch, damit man dann auch dabei sein kann. Bernhard Karl ist bei uns, der Chef dieses schönen Festivals und hat uns ja schon etwas Lust gemacht auf diese Filme. Grundprinzip ist ja immer wieder, ich habe das vorhin schon mal gesagt, dieses schöne, einladende Prinzip der Patenschaften. Also es kommen Leute dahin, ich durfte das auch schon ein paar Mal machen, die dann eben ihre Filme präsentieren. Und zwar mit Herzblut, mit Liebe. Das wird ja auch genau ausgesucht, wer macht was. Und ich glaube, du bist jetzt langsam so weit, dass du immer ein paar Namen nennen kannst. Das ist ja bis zur letzten Minute. Das ist auch nicht so einfach. Nicht so viel beschäftigte Leute, oft Schauspieler so und so.
Und das wird immer schwieriger. Also ja? Es ist tatsächlich so, dass wir jetzt, darf ich sagen, dass das Netzwerk und auch das Vertrauen hätten, dass wir natürlich alle anfragen können. Und ich gebe zu, dass man natürlich auch lange rumfragt, wer Zeit hat, nicht wer will. Also natürlich fühlen sich manche nicht jetzt dazu berufen, einen Film zu präsentieren und zu moderieren, denn es kommen ja auch Gäste zu den Filmen. Ja. Aber diese Paten, das sind Künstlerinnen und Künstler, das sind bildende Künstler auch, natürlich Schauspielerinnen und Schauspieler und Regisseurinnen und Regisseure weitgehend, die hier natürlich in Berlin anwesend sind. Wir beginnen mit Maria Schrader, unserer langjährigen Freundin. Ja. Sie hat nahezu jedes Jahr begleitet. Mhm. Ein Knut Elstermann, der mir hier gegenüber sitzt, hat letztes Jahr das Opening präsentiert mit Mohammad Rasulov und allen Schauspielerin, die Saat des heiligen Feigenbaums. Und so ist das Prinzip, der kolumbianische Film wird von dem fantastischen Schauspieler Luis Hofmann präsentiert, bekannt aus Die Passfälscher und Die Mitte der Welt.
Dark.
Genau, aus Dark. Nora Fingscheid, Kult in Berlin, spätestens seit Systemsprenger, präsentiert The Chronology of Water von Kristen Stewart persönlich. Fabian Stumm präsentiert gleich zwei Filme, den man kennt durch Sad Jokes.
Ja,
so. Die jüngste Tochter von Hafsia Herzi, ein Gewinnerfilm aus Cannes über eine queere Geschichte in einer arabischen Familie und den deutschen Film des Jahres Gavagai von Ulrich Köhler. Pega Feridoni präsentiert den iranischen Goldenen Palme-Gewinner von Jafar Panahi, Ein einfacher Unfall. Sarah Blaskiewicz, die man kennt von Ivy, auch Siegerin vom Filmfest München. Wie Fabian Stumm präsentiert einen Film aus Locarno, eine Entdeckung von Naomi Kawase zum Beispiel.
Ja, also das war ein tolles Beispiel natürlich und es ist auch eine sehr schöne Idee, nach wie vor finde ich seit 20 Jahren übrigens, eben die Filme auf solche Weise
zu präsentieren. Jeder Film wurde tatsächlich von einer Party präsentiert.
Vielleicht noch ein Wort, weil du hast ja vorhin schon mal gesagt, es gibt auch Specials, also diese Filme stehen zwar logischerweise im Mittelpunkt, aber es gibt ja durchaus auch inzwischen auch ein Rahmenprogramm oder so. Magst du da noch was hervorheben?
Ja, es ist so, dass wir gesagt haben, diese 14 Filme, die Weltreise hat mal als Ursprungsidee, als Matrix angefangen, dieses Festival zu gestalten, aber wir haben dann gesehen, dass wir außenrum natürlich größere Filme brauchen, dass wir die Entdeckungen nicht kleiner werden lassen wollen. Deshalb sind mehr die Entdeckungen oder die radikalen Filme sozusagen, auch von älteren FilmemacherInnen, die einfach völlig bei sich geblieben sind und nicht das große Publikum gesucht haben, haben wir eher in diesem 14-Filme-Wettbewerb, der von Kolumbien bis nach Japan führt. Und zwar mal außenrum haben wir Hommagen, zum Beispiel an Laf Diaz mit seinem Magellan-Film, mit Gabriel García Bernal. Dann ein verrückter Film von Radu Jude, einem Kultregisseur der Berlinale, jedes Jahr fast.
Ne?
Dracula, 3 Stunden. Eine Ermittlung über die Identität der Volksikone in Rumänien, Dracula, und eine zynische und wilde Auseinandersetzung mit KI. Und dann gibt es natürlich einen Opening- und einen Closing-Film. Und den Closing-Film, an den möchte ich nochmal jetzt auch verbal herantreten und den so groß, wie er das verdient, herausstellen, nämlich Nouvelle Vague. Von Richard Linklater, der auf der Berlinale auch mit seinem anderen Film in diesem Jahr auch einen Preis gewonnen hat. Ein Film, der zurückgeht zur Geburtsstunde der Nouvelle Vague mit Außer Atem und den Godard-Film mit SchauspielerInnen im Prinzip featured.
Ja, herrlicher Film. Also es ist eine Art Making-of von Außer Atem, also wie der Film entstand. Macht einen Riesenspaß, den zu sehen, wie produktiv Richard Linklater ist. Ne? Also wie viel er so dreht, ununterbrochen eigentlich geradezu. Bei der 20. Ausgabe, Glückwunsch an der Stelle übrigens, also wie toll, dass dieses lebendige ständige, immer größer gewordene Festival, aber doch seinen persönlichen Charakter dann auch immer bewahrt hat. Die Filme laufen in verschiedenen Berliner Kinos?
Die laufen in der Kulturbrauerei, die laufen im Neuen Off, also auch in der York-Gruppe und im Delphilux.
Drei Kinos sind also Gastgeber von Around the World in 14 Films ab kommenden Freitag. Da geht's dann los. Bernhard, herzlichen Dank an dieser Stelle. Dankeschön und ein schönes Festival wünsche ich uns natürlich.
Ich bedanke mich, dass ich immer hier sein darf.
Und dies war's auch schon wieder mit 12 Uhr mittags, unser Filmmagazin hier auf Radio 1. Weiter geht es dann gleich mit der Arena Liga Live Bundesliga. Kerstin Hames und Andreas Ulrich freuen sich auf Sie und gleich nachher spielt er der Tabellenführer Bayern München. Kommst du nicht aus München?
Ich komme aus München, deine Heimat, ne? Absoluter Bayern.
Bist du absoluter Bayern-Fan? Die spielen gegen Freiburg und Tipps kann man noch abgeben bis 15.30 Uhr bei uns im Netz. Du kannst es gleich hier machen.
4-0
sagst du. Okay, also das war der Tipp von Bernhard Kahl. Sie tippen bis etwa 15.30 Uhr bei uns in der App. Ihnen allen ein schönes Kino- und Fußballwochenende. Machen Sie es gut. Tschüss.
Radio 1. Nur für Erwachsene.